Wüstewelle 96, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Ich begrüße jetzt Birgit Heunle von dem Studium Ökologikum von der Uni Tübingen und vor allem als Autorin des Buches Räume für Empowerment, urbane und solidarische Landwirtschaft in Bogota. Hallo Biggi.
Servus Matze, guten Morgen.
Guten Morgen. So ein Thema für eine Doktorarbeit und für ein Buch, das kommt einem ja nicht über Nacht. Wie war der Weg zum Thema bei dir? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, das ist fast eine längere Geschichte, wie diese Idee so gewachsen ist. Also ich hatte 2009, war ich so im Uni-Austausch in Brasilien und bin von dort aus nach Kolumbien gekommen und habe da mit meiner befreundeten NGO zum ersten Mal so Projekte urbaner Landwirtschaft kennengelernt, damals eben auch mit Vertriebenen. Und da, zuvor hat für mich eigentlich so Landwirtschaft nur im ländlichen Raum stattgefunden und da habe ich da erst so auch mal die Bedeutung kennengelernt. Und 2013 hatte ich eine Vortragsrundreise organisiert mit einem von dieser NGO, die damals dieses Projekt begleitet hat. Jana Paki hieß die NGO. Und bei der Vortragsrundreise sind wir auch voll zum Sprechen gekommen, so welche Rolle haben Frauen in den Stadtgartenprojekten und auch, dass die auch neue Rollen annehmen, zum Beispiel auch als Sprecherinnen für ihr Stadtviertel. Und damals hat sich so für mich die Frage gestellt, so, ja, wie kann jetzt eigentlich so diese Organisierung in den Stadtgärten zu Empowerment-Prozessen beitragen? Baute auch ein bisschen so auf meiner Magisterarbeit auf, da ging es auch eben um solidarische Ökonomie, Empowerment-Prozesse in Rio de Janeiro. Und dann hatte ich eigentlich so die Lust und die Motivation, das Thema noch viel mehr zu vertiefen, auch nochmal nach Kolumbien hinzugehen und mit denen da mehr Projekte kennenzulernen. Und ich hatte das Glück, dass ich halt dafür auch ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen habe, sodass ich auch wirklich länger hin konnte und auch wirklich Prozesse begleiten konnte, also nicht dann auch die Akteure richtig gut kennenlernen konnte. Ja, und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, also erst auch bei der ersten Reise nach Kolumbien, das war 2014, da habe ich mal so die ganzen Kontakte geknüpft und guck, wie sieht das überhaupt aus, passt überhaupt die Fragestellung, das, was ich mir da so vorstelle, zu dem, was dort passiert. Und da hatte ich aber wirklich gut Glück, dass ich da viele tolle Projekte, Gartenprojekte und Stadtgärtnerinnen kennenlernen konnte und dann auch so richtig in die Fragestellung einsteigen konnte. Und so ist dann auch immer mehr, habe ich da immer mehr dazu gefunden und haben sich die Seiten von dem Buch dann auch gefüllt.
Haben sich deine Vorstellungen mit der Realität vor Ort, hat sich das gedeckt oder wo hast du vielleicht noch Änderungen anbringen müssen von deinem wissenschaftlichen Ausgangspunkt?
Genau, also mich hat ja vor allem so auch interessiert, so was bedeutet es räumlich, dieses Empowerment, inwiefern finden da so emanzipatorische Raumaneignungen statt, dass zum Beispiel, ja genau, die Frauen so aus den urbanen Peripheriegebieten sich neue Handlungsräume erschließen oder an Orte kommen, die für sie vorher undenkbar waren zu betreten, zum Beispiel auch eine, die an der aus einem Unterschichtsviertel, die inzwischen so auf Vorträge auch und Workshops an Universitäten eingeladen wird. Und da konnte ich zum einen schon viele Beispiele auch finden, aber es haben sich auch nochmal viele neue Aspekte auch aufgetan, die ich jetzt zuvor so gar nicht vermutet hätte. Zum Beispiel auch, welche Rolle dieses Wissen spielt, was die Menschen durch die Land-Stadt-Migration noch aus der ländlichen Praxis mit in die Stadt genommen haben, dass das auch dieses Wissen sichtbar zu machen, Teil von Empowerment ausmacht. Das war auch was Neues, wo ich drauf gestoßen bin. Und dann bin ich aber auch noch mal ganz viel auch auf so Schwierigkeiten und Herausforderungen gestoßen, auch Projekte, die vielleicht auch mal wieder einschlafen oder aufhören, weil es Konflikte gibt und so. Dann dachte ich erst so, steht das jetzt eigentlich so im Widerspruch zu meiner Fragestellung? Oder ist es nicht eigentlich auch eine interessante Erkenntnis, weil da sich daraus auch Lernprozesse ergeben können? Oder das halt auch zu den Herausforderungen zählt für solche Gartenprojekte?
Eine Herausforderung ist sicher auch als Wissenschaftlerin aus Deutschland dann im globalen Süden aktiv zu sein. Wie bist du da mit deiner Rolle umgegangen und wie hast du auch, du wirkst ja dann auch dort als Vertreterin des Westens auf eine Art. Was hast du da erlebt?
Ja, diese Frage hat mich tatsächlich auch von Anfang an ziemlich beschäftigt, weil es wird ja auch, also gerade auch in Kolumbien und Lateinamerika, so viel mit postkolonialen Perspektiven gearbeitet oder auch die Kolonialität des Wissens kritisiert, eben dass eben seit dem Kolonialismus nicht nur Rohstoffe, sondern auch Wissen vom Süden aus dem Norden angeeignet wird und hier verbreitet wird und hier dann die Bücher geschrieben werden oder Publikationen gemacht werden. Und was kommt dann überhaupt zurück, so die Frage. Und mich persönlich hat es natürlich auch beschäftigt, weil ich genau eben dort auch in einer sehr, erstmal auch in einer privilegierten Position bin und auch erstmal ja auch so von den Akteurinnen, also auch gerade die in den Peripheriegebieten und Unterschichten, na, auch als sehr privilegiert wahrgenommen werde, so als weiße Wissenschaftlerin. Also dort habe ich auch mehr Privilegien, als ich hier zum Beispiel habe als Alleinerziehende wiederum. Und genau, das war also von dem Moment eigentlich, wo ich mit der Feldforschung begonnen habe, habe ich mir auch die Fragen gestellt, wie kann ich das denn jetzt ein bisschen anders machen, dass ich nicht nur das Wissen von dort mitnehme, sondern auch was in den Kontext zurückgeben kann, zumindest auch und vielleicht auch diese Privilegien nutzen kann, damit das zu den Prozessen der Akteurinnen vor Ort beiträgt. Das löst natürlich dieses Dilemma der ungleichen Machtverhältnisse nicht auf, aber kann immerhin ja einen Beitrag leisten, da was anders zu machen. Und so habe ich auch viel mit der mit dem Ansatz von der Aktionsforschung gearbeitet. Und dadurch, dass ich halt auch, also ich war insgesamt über 1,5 Jahre in Kolumbien, hatte ich auch viel Zeit mitgebracht, praktisch haben wirklich Prozesse mit den Akteurinnen zu machen und nicht nur über sie zu forschen. Ich habe zum Beispiel mit einem Netzwerk für Ernährungssouveränität zusammengearbeitet, die sich so im Umland von Bogota organisieren und da gerade dabei waren, ein Projekt solidarischer Landwirtschaft aufzubauen 2014. Und da war ich halt erstmal so auch bei den Treffen einfach nur dabei und habe mitgegärtnet, die Leute kennengelernt und dann hat auch dann irgendwann vorgeschlagen, so ich bin in dem Kontext auch hier mit dem, dass ich eine Forschung mache, ich könnte auch was dazu beitragen zu den Fragestellungen, die ihr gerade habt. Und dann hatten wir vereinbart, dass ich mit den lokalen Gruppen von den Netzwerk so, also im Spanischen heißt es Diagnosticos Participativos, so gemeinsame Erhebungen machen könnte, wie was sie gerade anbauen, wie sie vermarkten, wie sie sich organisieren und habe die Ergebnisse dann auch wieder rückgespiegelt in Feedback-Workshops und mit so einem Prozess von kollektiven Kartieren, also gemeinsamen Kartierungen, die wir gemacht haben, wo wir auch diskutiert haben, wie können die sich noch besser organisieren, um dieses Solawi-Projekt aufzubauen. Und genau da war halt die Idee dahinter, damit auch was zurückzugeben, dass nicht nur ich so die Ergebnisse abgreife und glücklich bin und dann ein Buch drüber mache, sondern dass auch immer wieder da die Ergebnisse ja zurück in den Kontext fließen und die Akteure vor Ort auch was damit anfangen können.
Wie kam das an? Wie wurdest du da dann auch aufgenommen?
Also so wie der Zugang war, muss ich sagen, da hatte ich echt auch viel Glück oder andersrum gesagt, die Gruppen waren ziemlich echt sehr offen und es war irgendwie auch sehr leicht, dann einen Zugang zu finden, eingeladen werden zu Gartenaktionen, Mingas, wie die dort heißen, also so gemeinsame Gartenarbeitsaktionen. Aber dafür stellt sich natürlich umso mehr auch die Frage, so cool wie es ist, dass ich hier so leicht eingeladen werde, aber was ist trotzdem da auch meine Rolle und was kann ich da auch zurückgeben oder wie kann ich vielleicht auch andersrum mal einladen? Also ich hatte dann beim zweiten Aufenthalt, war ich an der Uni in der Geografie und habe dort mit einem Netzwerk kritischer Geografie eine Veranstaltungsreihe organisiert zu den urbanen Agrarökologien als Territorien des Friedens zwischen Stadt und Land. Und da im Rahmen der Vortragsreihe habe ich dann eben auch die Initiativen eingeladen, ihr Projekt zu präsentieren und da in Austausch, in Dialog auch zu treten mit der wissenschaftlichen und der lokalen Community, die gekommen ist, um praktisch da auch wieder anders, auf eine andere Weise dann für die Räume zu öffnen.
Du hast ein sehr großes Thema dir quasi ausgesucht gehabt und das dann alles in eine Form zu bringen und diese aus Aktionsforschung reicht ja noch nicht für eine Doktorarbeit dann. Wie hast du denn quasi die Struktur gefunden, wie sie sich jetzt so darstellt?
Genau, also die Struktur habe ich ja immer an dieser Fragestellung nach Empowerment-Prozessen aufgehängt. Und genau, wenn man in das Buch reinschaut, dann muss man natürlich erstmal so den Boden bereiten für diese Fragestellung. Das heißt, ich habe mich auch erstmal so mit Theorien um Raum und Macht und wie wirken Machtverhältnisse im Raum beschäftigt, auch so mit welche Rolle spielt da Geschlecht oder rassistische Konstruktionen und mit der politischen Ökologie, dann auch das verbunden mit der Mensch-Natur-Verhältnissen und habe darauf auf eben angeguckt, was ist Empowerment und die mit auch da methodisch, wie kann ich das denn, also dann dargestellt, wie kann ich das denn versuchen nachzuvollziehen mit der Forschung? Dann ist war natürlich auch ein Teil, sich den Kontext genauer anzuschauen. Wie sieht der überhaupt aus? Also auch die Situation von Frauen in den urbanen Peripheriegebieten. Können wir da so von einer Art Disempowerment, also von so einer strukturellen Situation der Ausgrenzung sprechen, woran macht sich das fest? Und dann wiederum, wie sehen dann Empowerment-Prozesse aus? Und da habe ich eben dann vier Dimensionen von räumlich, also meinen Fokus auf diese räumliche Dimension gelegt, und da so vier Kernelemente ausgemacht, die eben dazu, die ich so als grundlegend eben für räumliche Empowerment-Prozesse sehe. Und dann, also das unter anderem, dass ich eine Stimme in neuen Räumen zu erlangen oder auch diese Raumaneignung in einem ganz materiellen Sinn, dass ein neuer Stadtgarten gegründet wird oder inwiefern auch Rollentransformationen bei den Frauen einsetzen. Genau. Und in dem letzten Schritt habe ich dann geguckt, eben weil ja Empowerment kein automatischer Prozess ist, was sind dann so Faktoren, die solche Prozesse fördern können? Welche Rolle können dabei auch externe Akteure wie jetzt NGOs und so weiter spielen? Auch sowas wie kann die Selbstorganisationsprozesse gestärkt werden und herausgearbeitet, was sind hinderliche Faktoren? Genau, damit praktisch auch diese Ergebnisse dann am Ende wieder für die Praxis verfügbar werden.
Jetzt, wie sieht's denn da aus in Bogota in der Peripherie? Du hast es ja genannt, ja. Wir können uns das ja hier gar nicht vorstellen, auch, na, wie sich diese urbane Peripherie denn eigentlich darstellt. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, in welchen Gegenden du da warst? Du warst jetzt sicher nicht, also es ist nicht jetzt urbanes Zentrum, sondern die Peripherie gewesen, ja, verstärkt.
Genau, also bei mir war es der Prozess auch so, dass ich erstmal so mit den Stadtgärten an sich angefangen habe und dann gesehen habe, also eigentlich so die spannendsten Prozesse und auch die, wo am meisten auch so um Auseinandersetzung um Garten oder die Landflächen geht, ist eigentlich so an dieser Stadt-Land-Grenze, so in diesem periurbanen oder stadtnahen Raumgebiet. Und da habe ich auch eben ganz viel dort, war ich ganz viel dort vor Ort. Und genau, was man dazu sagen kann zu den urbanen Peripheriegebieten, da muss man natürlich auch einen Blick so in die Geschichte Kolumbiens werfen, dass halt, da gab es ja diesen über 50 Jahre währenden Bürgerkrieg. Und wir haben ja ohnehin in Lateinamerika dieses starke Phänomen der Land-Staat-Migration. Und das wurde eigentlich nochmal verstärkt dadurch, dass mit dem Bürgerkrieg halt über 7 Millionen Menschen vertrieben worden sind. Und viele davon sind auch eben in diesen Peripheriegebieten angekommen. Also in Brasilien heißen die Favelas. In Kolumbien sagt man eher Barrios Populares oder Informales, also so diese informellen Siedlungen. Und genau, die wurden praktisch eigentlich von den Menschen damals eigenhändig aufgebaut. Und noch heute gibt es da eben viele Kämpfe und auch Auseinandersetzungen mit der Stadtverwaltung, dass sie eben genügend Anschluss an Infrastruktur haben, dass dort gute Schulen und Zugang zu Gesundheitssystemen sind, wie die Straßen sind. Also das sind alles Auseinandersetzungen, die habe ich zum Teil auch selbst mitbekommen. Einmal waren wir in Usme, das liegt ganz im Süden von Bogota. Da wurde die Straße gesperrt, also fand eine Blockade da statt, weil die Leute eben protestiert haben, auch viele Lehrer waren unter anderem, dass halt eben diese Straße ewig seit Jahren nicht erneuert wurde und gleichzeitig die urbanen Peripheriegebiete, auch die sind die, so aus dem Blickwinkel der Umweltgerechtigkeit, so die meisten Umweltbelastungen erfahren. Also da ist zum Beispiel an Ciudad Bolívar, das ist so ein riesiges auch Bezirk mit so Barrios Populares, da grenzt die Müllhalde an, also die Zentrale für Bogota, und die Menschen bekommen halt da einfach auch die, die Umwelteinwirkungen direkt zu spüren im Wasser, dass die Böden dann nicht mehr für diese stadtnahe Landwirtschaft geeignet sind und so weiter.
Genau. Ja, wie lässt sich unter diesen Bedingungen dann eben Landwirtschaft machen, wenn da auf der einen Seite Umweltbelastung, auf der anderen Seite dichte Besiedlung?
Genau, also das eben immer nochmal, das ist jetzt eben dieses Beispiel da an der Müllhalde, die sind wirklich extremst davon betroffen, also dass da auch zum Beispiel Ratten die Feldfrüchte weg essen, und in anderen Außenbezirken von Bogota ist natürlich diese Wasserfrage, würde ich jetzt mal sagen, bei allen so eine Schwierigkeit, aber auch, dass diese kleinbäuerlichen, also im Süden ist das noch sehr, in Usme noch sehr, grenzt dann gleich so eine eher kleinbäuerliche Landwirtschaft ab, und diese wiederum wird immer wieder bedroht von so Infrastrukturprojekten, dass neue Urbanisierungsmaßnahmen getätigt werden und die Leute wiederum das eigentlich für Landwirtschaft erhalten wollen. Aber ich finde auch halt, gerade durch, dass es diese Land-Stadt-Migration gegeben hat, ist für viele Menschen eigentlich diese Praxis noch sehr präsent und auch dieses Wissen noch da, das Anpflanzen und Kultivieren, sei es jetzt in der Stadt, in den Gärten oder außerhalb. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, also zur Frage, wie kann man sich der Landwirtschaft vorstellen? Also viele arbeiten halt auch damit dann explizit, also jetzt nicht nur Kartoffeln, was man sich vielleicht vorstellt im Andenraum, sondern auch weitere andine Feldfrüchte anzupflanzen oder so Knollengemüse, sei es jetzt Cubios oder anderes oder auch Habas, was die Menschen dort ganz viel für Suppen verwenden. Genau, also da ist auch wirklich eine Agrobiodiversität zu finden in kleinen Raumabschnitten.
Auf den Feldern mehr als in den Supermärkten wahrscheinlich dann, oder?
Ja, kann man so sagen. Wobei ja in Kolumbien auch noch viel auf Märkten eingekauft wird. Da sieht man dann auch noch mal ein bisschen so diese Bandbreite, was es gibt. Aber klar, in den Supermärkten ist es schon so ziemlich uniformes Gemüse und auch ziemlich teuer für den Kontext.
Wie kommt es dann, wie finden die Menschen dann zusammen oder halt auch, wenn du sagst jetzt, dass hier da Frauen sich zusammenschließen, dass es eben nicht die Familien, die quasi als Familien da vom Land in die Stadt kommen, dass die nicht für sich alleine dahin wursteln oder anbauen, sondern dass sich da eben solche Gemeinschaften dann auch finden. Wie finden die zueinander und dann wie finden sie auch dann ihre Flächen?
Mhm. Genau, also wenn ich mir jetzt wieder so diese Bezirke, also oft auch ja dicht besiedelten im Süden anschaue, wie jetzt Bossa oder Kennedy oder Ciudad Bolívar, entsteht natürlich so die Motivation zum Gärtnern oft auch bei vielen. Und es sind ja auch meistens Frauen, die so in dieser Rolle sind für Küche und Essensversorgung zuständig zu sein und das in die Hand zu nehmen. Ist natürlich so ein erstes Motiv, was man anbaut, muss man nicht einkaufen. Und wie finden die zueinander? Also erstmal entstehen aber dadurch oft auch mal so nachbarschaftliche Netzwerke, dadurch, dass man vielleicht Saatgut austauscht oder Rezepte austauscht. Und manchmal entsteht da eben aber auch noch mehr. Das habe ich in vielen Beispielen gesehen, dass es halt wirklich auch zur Vernetzung und mehr zur Selbstorganisation beiträgt. Und eben manchmal eben auch Frauen dann beginnen nicht nur für sich, sage ich jetzt mal, da wird auch ganz oft so auf diesen Bogota ist es sehr üblich, so dass es so flache Dächer gibt, dass dort oben nicht nur Wäsche aufgehängt wird, sondern auch gegärtnet wird. Oder dass man sich eine brachliegende Fläche findet in dem Stadtviertel, wo man zum Gärtnern hernehmen kann. Also da habe ich zum Beispiel auch so Gemeinschaftsgartenprojekte kennengelernt. Und das ist für die Frauen dann oft mal so ein Ort, das mal so rauskommen aus den eigenen vier Wänden, ein Ort für Austausch über die eigenen Erfahrungen und eben auch dieser Wissensaustausch. So zum Beispiel, welche Pflanze kann ich auch wie als Heilpflanze einsetzen, wenn ich das und das habe. Und genau, durch dieses Teilen von den Erfahrungen können dann eben auch Prozesse entstehen oder finden da die Leute zueinander. Und genau, ganz arg habe ich das eben bei diesem ersten Projekt auch gesehen mit den Vertriebenen, wo es halt einfach auch schon aus einer Notwendigkeit entstanden ist, dass man das Essen gemeinsam organisiert und da gemeinsam eine Fläche hernimmt. Genau.
Welchen Regeln folgt das? Geben Sie sich dann in irgendeiner Form auch eine Struktur oder so, dass es Abläufe gibt, die sich wiederholen, die eben mehr sind als jetzt sich an Aussaat und Ernte zu orientieren?
Mhm. Also es gibt natürlich auch Projekte, die jetzt so ein bisschen weiter fortgeschritten sind, wo es da eben mehr Regel oder genau mehr etabliert wurde, würde ich mal sagen. Also ich habe da im Süden in Osme diese Aula Ambiental Agroecologica kennengelernt, so ein agrarökologisches Projekt, was auch ein bisschen versucht hat, so die Jugendlichen in den Stadtvierteln mit denen, die dann schon angrenzend mehr im ländlichen Bereich wohnen, zu vernetzen. Und die hatten zum Beispiel jede Woche so eben so Minga, so gemeinsame Gartenarbeitsaktionen, um die zusammen zu bringen und wo dann eben auch Entscheidungen getroffen wird, so die Ernte zu teilen oder auch versuchen wir was zu vermarkten auf Märkten, um wiederum da was für das Projekt zurückzubekommen. Aber gerade auch so mit diesen bei diesen, sage ich jetzt mal, lokalen Bottom-up-Initiativen, würde ich sagen, war das schon so sehr dieser Commons-Gedanke im Vordergrund, dass eben Wissen geteilt wird und auch das Saatgut zum Beispiel geteilt wird. Und natürlich gibt es auch andere Akteure, sage ich jetzt mal, die also nicht nur so lokale Initiativen oder so Stadtteilvernetzungen, die da in dem Bereich urbane Landwirtschaft aktiv sind, also auch auf anderen Ebenen, wie jetzt der Botanische Garten, der urbane Landwirtschaft fördert, oder NGOs oder von den Universitäten. Da werden natürlich die Regeln wiederum von ein bisschen mehr von institutioneller Seite gesetzt, aber je nach Akteur dann auch mehr in Absprache oder in, zusammen mit den Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtnern.
Wie hast du das Gärtnern selber auch erlebt? Du hast gesagt, du hast da auch mit gehackelt oder gesät oder geerntet. Was hast du alles selber gemacht?
Ja, ich habe es natürlich dann auch versucht. Also vor allem am Anfang war das ja auch ein super Einstieg, um da mal ein bisschen reinzukommen bei so Workshops und Gartenaktionstagen mitzumachen. Zum Teil hatte ich dann auch den Astum, meinen Sohn, mit dabei. Der hat es dann auch ein bisschen sich die Finger dabei in die Erde gesteckt. Ich fand es auch selbst spannend. Also ich meine, ich hatte schon so grobes Halbwissen, weil auch meine Eltern irgendwie viel gärtnern und ich mich da auch mal wieder dran versucht habe. Aber ich muss ja sagen, ich habe da echt nochmal wahnsinnig viel dazugelernt. Also das Thema Saatgut hat doch eine total wichtige Rolle gespielt. Also fast jeder Workshop oder Gartenaktionstag ging eigentlich darum, wie kann ich selbst Saatgut nachziehen? So Semilleros heißt es, zum Beispiel in so Eierkartons Saatgut vorzuziehen und auch welche Sorten gibt es da überhaupt? Da habe ich auch so Frauen von so Saatgutnetzwerken kennengelernt. Die eine hatte irgendwie so 20 verschiedene Sorten Bohnen im Haus, nochmal so viele von Mais. Also da muss ich sagen, da habe ich selbst auch voll viel dazugelernt und seitdem versuche ich jetzt auch hier die Pflanzen nicht einfach beim Gärtner zu kaufen, sondern eigentlich auch vom Anfang an mit dem Saatgut alles vorzuziehen und dann auszusetzen. Also das hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt.
Und da passt jetzt auch ein Lied, was du vorgeschlagen hast, mitgebracht hast. Da geht's ums Säen vom Sistema Solar Pa Sembrar. Birgit Heunle zu Räumen für Empowerment, urbane und solidarische Landwirtschaft in Bogota. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin, live am Freitagvormittag. Zu Gast Birgit Heunle, die Autorin des Buches Räume für Empowerment, urbane und solidarische Landwirtschaft. Du hast vorhin gemeint, die Frauen sind zum Teil ja eher weit weg von der Macht. Also da geht es ja eher um, ja, was ist denn die Grundlage davon dann auch oder die Grundvoraussetzung, bevor man überhaupt mit Empowerment auch beginnen kann?
Mhm. Das ist eine gute Frage nach der Voraussetzung. Also genau, ich habe ja gemeint, dass da die Frauen so in, oder viele in den urbanen Peripheriegebieten in ja, strukturellen Situationen der Ausgrenzung sind, aufgrund von Faktoren wie Klasse, Geschlecht. Und genau, und da braucht es halt oftmals irgendwie, ja, so ein Voraussetzungen ist vielleicht schwierig zu fassen, aber irgendwie ein Stein des Anstoßes, sage ich jetzt mal, um da Prozesse in Gang zu setzen. Und ich würde schon sagen, dass die Gärten, diese Verbindungen, die sich eben über die Gärten knüpfen, da was auslösen können. Das müssen natürlich nicht notwendigerweise nur jetzt die Organisierung in Stadtgärten sein, die Empowerment-Prozesse auslösen können. Das ist praktisch ein mögliches Feld, neben vielleicht auch möglichen anderen in der Kunst oder in anderen Bereichen. Aber was ich gefunden hat, was so praktisch zu diesen ja, Faktoren gehören, die positiv dazu beitragen können, war eben, dass es eben es nicht nur als individueller Prozess zu sehen ist, sondern eigentlich so als kollektiver Prozess, in dem sozial-räumliche Barrieren überwunden werden. Und das geht halt eben am besten, wenn man sich mit anderen auch zusammenschließt, die in einer ähnlichen Situation sind, über diese Erfahrungen, das sind ja oft auch der Diskriminierung oder schwierig, zum Beispiel habe ich ja viel auch in der Savanna, in diesem, der Bogota, also in der Metropolregion von Bogota, gearbeitet, wo viele Frauen in der Blumenzucht sind und da extrem mit extremen Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben und die sich halt eben auch aufgrund dieser Situation zusammentun und austauschen, darüber reflektieren und sich da bewusst werden, ich bin ja nicht der Einzige, die es so geht. Oder auch beim Thema geschlechtlicher Gewalt. Es bin nur nicht nur ich, die das erlebt, sondern es passiert auch anderen. Und genau, und diese Verknüpfungen, dieses Zusammenbringen dieser Erfahrungen, da können eben die Stadtgärten so einen Raum dafür bieten, weil die Frauen da erstmal so aus dem Interesse auch hinkommen, so sich über Essen, über das Gärtnern auszutauschen und dann da die Gärten auch zum Ort werden können, wo auch Bewusstwerdungsprozesse über die eigene Situation stattfinden können und natürlich dann auch fragen, wie können wir vielleicht gemeinsam was dran verändern oder anders machen oder wie können wir uns dabei auch gegenseitig bestärken. Und oft waren es halt auch, wie zum Beispiel jetzt bei den Blumenarbeiterinnen gab es diese Organisation Herreras. Da haben sich interessanterweise die Töchter von Blumenarbeiterinnen zusammengetan, um, weil sie halt irgendwie auch ihre, wegen der langen Arbeitszeiten, ihre Mutter mit eigentlich nie gesehen haben. Und die haben praktisch dann auch so, ja, Bildungsangebote und Workshops organisiert, zum Thema Sensibilisierung, Geschlechterverhältnisse, aber auch zum Thema solidarisches Wirtschaften und Agrarökologie, eben mit der Idee, Frauen praktisch dadurch eine andere Perspektive auch aus der Blumenzucht raus, dass die sich aufbauen können und dabei aber auch ihre Fähigkeiten, die sie schon haben, eben weil sie vielleicht noch vom Land sind, aus der Landwirtschaft oder auch weil sie über die Blumenzucht ja schon viel mit dem Gärtnern zu tun haben. Aber wie können sie diese Fähigkeit in einem agrarökologischen Projekt einsetzen und dann aber auch eine Weise finden, da drin ja, besser und arbeiten zu können, also eine ökonomische Alternative, aber auch gleichzeitig eine gesündere Art des Arbeitens zu haben. Genau, und diese Organisation Herrera war auch Teil von dem Netzwerk für Ernährungssouveränität, das ich eben mit der Feldforschung begleitet habe.
Das sind ja jetzt schon auch verschiedene intensive Empowerment-Prozesse. Das eine klingt so wie nebenher, wir werden uns bewusst, und das andere ist schon eine ganz organisierte, gezielte Förderung. Inwieweit ja, ist es einfach so heterogen und unterschieden oder wie entwickeln sich solche Empowerment-Prozesse dann auch, ne? Also von dem einfachen Austausch hin bis zur gezielten Förderung?
Genau, also die Förderung war halt oft dabei, wenn eben Organisationen den Prozess begleitet haben, auch mit eben mit Bildungsangeboten, das war das, was ich gemeint habe, so als förderlicher Faktor, aber es eben diese so unterschiedlich die Gärten sind, so unterschiedlich sind natürlich auch die Erfahrungen und wie weit die Prozesse gehen. Also eben es gibt diese, ja, sehr, würde ich mal sagen, auch lokalen nachbarschaftlichen Netzwerke, eben mehr in so einem kleineren Maßstab, aber die vielleicht ja auch trotzdem schon einen Unterschied ausmachen können, wenn die Frauen über das Gärtnern auch mehr rauskommen, so aus dieser, aus dem haushaltlichen oder der privaten Sphäre, was es ja so praktisch oft auch die Rollenzuschreibung ist, dass sie daheim sind und da und dafür zuständig sind. Und wenn sie halt über diese Organisierung in den Gartennetzwerken nochmal Chancen haben, auf Treffen zu gehen, auf Veranstaltungen zu gehen und dadurch rauszukommen. Und eben das fand ich auch das Spannende, wiederum auf der anderen Seite in dem, ja, in diesem periurbanen oder stadtnahen Landwirtschaft, dass halt da eben auch ein bisschen, weil natürlich auch mehr Flächen zur Verfügung stehen, sage ich jetzt mal, da auch Potenziale sind, größere Projekte zu machen, wo es mehr so in Richtung, ja, Aufbau von Ernährungsnetzwerken, solidarischer Landwirtschaft geht, wo sich die Frauen dann auch wirklich eine ökonomische Perspektive erarbeiten können. Genau, also so sind es praktisch, also ich möchte das jetzt nicht so linear sehen, dass man das praktisch so Etappen gibt und dann steigert sich's, so nach so modernistischen Verständnis, so von A nach B kann es gehen, sondern ich denke, das ist einfach die Vielfalt der Prozesse und die Errungenschaften, wie zum Beispiel, ich entscheide selbst über meinen Raum und Zeit und bin nicht nur für Haushalt zuständig. Das kann ja auch wirklich schon einen Unterschied ausmachen im jeweiligen Kontext. Also genau, das muss man ein bisschen auch kontextabhängig sehen.
Ja, die Bedürfnisse und Bedarfe sind ja da auch verschieden. Der Austausch geht ganz oft um das Gärtnern selber, um Samen. Aber was hast du darüber hinaus noch für Themen mitbekommen, die den Frauen wichtig sind, worüber sie gerne sprechen? Rund ums Gärtnern?
Auch diese Verarbeitungsmöglichkeit oder genau das Thema Heilpflanzen, das fand ich auch ganz spannend. Da bin ich auch da ein bisschen mehr drauf gestoßen. Also da gibt es Pflanzen, von denen hatte ich zuvor gar keine Ahnung, wie die Ruda, die bestimmte Heilfunktionen hat. Und ich hatte da ein bisschen den Eindruck, dass manche Frauen sich so eine Art Hausapotheke da im Garten aufziehen. Oder auch, dass da die Heilwirkung von Brennnesseln genutzt wird. Da hatte eine Frau darüber gesagt, das ist meine Planta Amiga, also ihre Lieblingspflanze oder Freundespflanze, weil sie ihr mit einer ganz bestimmten Krankheit geholfen hat. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Arzneimittel in Kolumbien wahrscheinlich ziemlich teuer sind und man dann, also im Verhältnis, und man dann nochmal mehr aufschaut, was können wir hier an Heilpflanzen in den Gärten anbauen. Und ja, da gab es auch ganz viel auch immer auf diesen Märkten oder Treffen, dass jemand irgendwie eine Pomade, also eine Salbe, zum Beispiel auch aus Tabak, aus der Tabakpflanze gemacht hat, auch aus Cannabis interessanterweise, also auch ältere Frauen, die sagen, die machen damit die und die Creme und für die ist das halt einfach eine Heilpflanze. Genau, also das war ein interessantes Thema auf jeden Fall, was auch ein bisschen auch für dieses Empowerment steht, dass dieses sich selbst helfen zu können, aber dieses Wissen auch wieder auszutauschen und anderen verfügbar zu machen. Also dass es auch so nicht nur individuell, sondern gemeinsam gedacht wird.
Inwieweit ist in dieser Empowerment-Gedanken auch Feminismus mit dabei?
In jedem Fall würde ich sagen, weil es geht einfach ja auch um die Transformation von Machtverhältnissen und aber in einem, also Macht wird ja oft immer als so mit Unterdrückung oder Beherrschung gleichgesetzt, so ein negatives Verständnis. Aber Empowerment geht es ja eigentlich darum, auch um diesen gemeinsamen Aufbau von Handlungsmacht, also mehr auch als Bottom-up-Prozess gesehen. Also so wird es ja auch in den Empowerment-Theorien diskutiert. Da gibt es auch unter anderem die Magdalena Leone, feministische Theoretikerin aus Kolumbien, die dazu geschrieben hat. Genau, und ich habe eben auch nochmal mit einer intersektionalen Perspektive gearbeitet, die aber ja auch im Feminismus verbreitet ist, dass man eben nicht nur sich diese Machtungleichgewichte aufgrund von Geschlecht anschaut, sondern zum Beispiel habe ich festgestellt, dass dieser rurale Hintergrund auch zu Diskriminierungen führt oder eben der Status Vertriebener zu sein. Genau, und da praktisch bedeutet das Empowerment, an diesen Machtverhältnissen etwas zu verändern in einem gemeinsamen Prozess, da mehr Handlungsmacht zu erlangen.
Wenn sich jemand Räume nimmt und seine eigene Macht quasi auch schafft, dann kriegen manche andere aber auch wieder das Gefühl, es wird ihnen was weggenommen oder es kratzt an der Macht von anderen. Wie reagiert zum Beispiel dann die Stadtgesellschaft oder wie reagiert auch die Macho-Kultur von Bogota auf solche Bewegungen?
Ja, was ich so aus den Interviews rausgehört habe, erfordert es schon eben auch immer Aushandlungsprozesse auf, also zum einen zu Hause selbst, aber auch ja, in den politischen Räumen, würde ich sagen. Genau, also auf dem, ich hatte eben mit dieser Association Herrera, die ich erzählt habe, mit den Blumenarbeiterinnen, viel zusammengearbeitet und mit den Workshops und dadurch auch mehr Gelegenheit gehabt, ins Gespräch zu kommen. Und ja, da waren auch schon ziemlich Aussagen auch dabei, dass es halt auch, also wie haben Sie gesagt, es war krass, es war tenaz, oder es waren auch wirklich Kämpfe und Auseinandersetzungen, weil die Ehemänner zum Teil auch nicht wollten, dass die Frauen rausgehen oder da auch in den Projekten nicht viel Sinn gesehen haben oder gesagt haben, ja, geh doch lieber als, wie heißt es da, als Hausangestellte, wo arbeiten oder geputzen, anstatt sowas zu machen. Genau, also da waren auch viele Vorbehalte, wo sie dagegen zu kämpfen hatten. Oder eine Frau hat in einem Interview zu mir gesagt, früher habe ich immer um Erlaubnis gefragt, um auszugehen, also rauszugehen. Heute sage ich, ich gehe. Aber da, das zeigt halt, dass es halt viele, also ja, auch Gespräche und Aushandlungen erfordert. Ich habe aber auch andere Beispiele gesehen, wo, also von dieser Saatgut, von der Frau von dem Saatgutnetzwerk, wo inzwischen der Ehemann auch mitgeht auf die Veranstaltungen und da voll dahinter steht. Genau. Und ich habe auch festgestellt, gerade jetzt bei diesem Netzwerk für Ernährungssouveränität, da sind ja auch viele junge Leute dabei, die studieren und also wo da jetzt ja auch ganz anders über Themen wie Geschlechterverhältnisse reflektiert wird in der jüngeren Generation, also sei es jetzt Männer oder Frauen oder andere Geschlechter. Und naja, so auf städtischer Ebene hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die Frauen zum Teil in den Gärten selbst sehr präsent sind, aber jetzt nicht unbedingt so viel bei den Institution auf institutioneller Ebene dann jetzt direkt in der Stadtverwaltung anklopfen und Forderungen stellen. Genau, also das. Also ich war einmal bei so einer Versammlung, da wurde, war eben, im, das war im Umwelt, also wie sagt man denn, Umweltsekretariat der Stadt, wo aus eben auf der Bewegung urbaner Landwirtschaft Vertreterinnen gewählt werden sollten für den, ja, also war jetzt nicht direkt ein Ernährungsrat, aber schon so ein Beirat für Ernährung in der Stadt. Und da war halt eigentlich ganz viele Frauen präsent in dieser, in dem Saal, wurden aber am Ende, glaube ich, zwei Männer gewählt als Vertretung. Also da hat man auch gesehen, dass es halt, wenn es halt höher geht, dann nochmal mehr, genau, nochmal mehr, genau, Frauen gibt, die da aufstehen und auch die Stimme ergreifen. Genau, also darum ist das, glaube ich, auch nach wie vor ein Prozess, würde ich sagen.
Hast du auch irgendwelche Konflikte innerhalb von Gartengruppen mal erlebt, unter den Frauen?
Ja, also auch bei diesem Netzwerk für Ernährungssouveränität würde ich jetzt mal als Beispiel geben, weil ich da halt einen sehr tiefen Einblick hatte, weil ich das über ein Jahr begleitet habe. Da gab es schon auch interne Konflikte, wo ich, also so aus der Perspektive jetzt sagen würde, da gab es halt 13 unterschiedliche Gruppen damals. Und manche Frauen waren da einfach schon durch externe Kontakte auch oder andere Faktoren viel politisierter, auch schon viel weiter in dem, was sie erreichen wollen und auch viel weiter, um das nach außen zu transportieren, zu sprechen. Und andere, würde ich sagen, halt mehr so am, ja, so ankommen, da ging es mehr so um Thema Rezepte, also noch mehr so ganz praktische Sachen. Und da gab es dann schon Konflikte, weil gesagt wurde, so dass die eine innerhalb dieses Netzwerks ja eigentlich das viel mehr dominiere als andere oder dann immer nach außen spreche im Namen von anderen, ohne dass es abgestimmt wurde. Genau, und interessanterweise, ich hatte ja dann doch die Gelegenheit, diese Gruppeninterviews zu machen und hatte dann auch mit allen Gruppen mal gesprochen und dann ganz unterschiedliche Sichtweisen gehört, also zu dem eigentlichen Thema der solidarischen Landwirtschaft, um das es ja ging bei dem Netzwerk für Ernährungssouveränität. Und dann kamen eigentlich bei diesen Gruppeninterviews diese unterschiedlichen Sichtweisen und auch so Konfliktpotenziale zu sprechen. Und wo ich den Feedback-Workshop gegeben habe, war dann so, wie können wir jetzt das am besten darstellen und rückspiegeln, ohne jetzt jemand auf die Füße oder in ein Fettnäpfchen zu treten. Aber andererseits sind es ja eben doch Dinge im Organisationsprozess, die es zum Bearbeiten gibt. Und genau, dann hatten wir es halt so vorsichtig angesprochen, aber eigentlich war es gut, weil dann eben auch dieser Workshop und dieses gemeinsame Kartieren dazu beigetragen hat, nochmal, dass die Akteure selbst nochmal ja, auch ein bisschen über Rollen und Aufgaben sprechen und wer möchte das denn eigentlich übernehmen, das Netzwerk nach außen zu vertreten und dass solche Dinge, die zuvor einfach geschehen sind, dann nochmal thematisiert wurden. Genau, also da hatte ich das so ja, live miterlebt, solche Konflikte, die es da auch geben kann, würde ich sagen, es hängt auch viel damit zusammen, dass manche irgendwie politisierter sind und dann den Drang haben, Dinge voranzubringen und andere vielleicht dann noch in einem anderen, ich will jetzt nicht Stadion sagen, aber halt dann noch in einer anderen Situation sind, über Dinge zu reflektieren.
Das ist was, was du dann quasi jetzt zurückspiegeln konntest oder auch vielleicht sogar erst anstoßen konntest. Auch wieder was, was du quasi, wo du gemeint hast, ja, du kannst auch was zurückgeben.
Genau, das war genau dieser Feedback-Workshop und das war eigentlich ganz cool, dass damals halt auch wirklich sich Arbeitsgruppen gebildet haben und genau, also es auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass die selbst nochmal auf ihren Organisationsprozess blicken und Themen ja diskutiert wurden. Genau.
Was hast du sonst noch alles mitgenommen, außer diesem Wissen und dass da jetzt ein Buch daraus entstanden ist? Das ist ja jede Menge. Du hast dich 6 Jahre deines Lebens mit diesem Thema dann beschäftigt. Was kommt da alles noch so bei dir hoch, wenn du jetzt nochmal da ein Fazit ziehst, jetzt auch am Ende dieser Sendung?
Genau, also mitgenommen habe ich auf jeden Fall zum einen natürlich auch viele Freundschaften und Netzwerke, weil ich mit den Leuten auch heute noch in Kontakt und in Austausch bin. Und also das ist jetzt eigentlich gar nicht so der Schlusspunkt mit dem Buch, weil dieser Austausch und Netzwerke ja auch noch weiter von sich gehen. Oh. Vor sich gehen. Und was ich sonst mitgenommen habe, muss ich eigentlich sagen, dass mich auch immer beeindruckt hat, wie in einem Kontext, der schon irgendwie auch mit Gewalt und Marginalität gezeichnet ist und auch oft in Kolumbien ja auch Menschen, die aktiv sind und dadurch sichtbar sind, Bedrohungen erfahren und zum Teil ja manchmal auch ihr Leben riskieren. Wenn sie in sozialen Bewegungen aktiv sind, dass die Menschen aber trotzdem sich da nicht einschüchtern lassen und weiterhin kämpfen und für ihre Vision einstehen. Also das muss ich sagen, das habe ich auch irgendwie mitgenommen, hat mich beeindruckt und auch habe ich so mitgenommen, auch welchen Wert oder welcher Potenziale, das er hat praktisch, wenn man wieder irgendwie so Land und Stadt mehr zusammendenkt, das Wissen, in dem Fall, was die Leute aus dem Land mitgebracht haben, wofür sie keinen formellen Bildungsabschluss haben, aber was ja trotzdem eine Wertigkeit hat und dass das eben in den Gärten wieder mehr Anerkennung findet und sich dadurch auch Netzwerke, Stadt-Land-Netzwerke bilden, wie diese ja solidarischen Landwirtschaften oder Ernährungsnetzwerke. Das fand ich auch ziemlich spannend. Und darum habe ich jetzt hier auch in Tübingen ja auch angefangen mit der Initiative für den Ernährungsrat, was eben auch nochmal, also ein anderer Kontext, aber darum geht, wie können wir eigentlich auch hier so Land mehr mitdenken und diese Land-Stadt-Netzwerke stärken, weil viele Fragestellungen, die es dort in Kolumbien gibt, um Saatgut, um Sortenvielfalt, um woher kommt eigentlich das Essen auf unser Teller, was ist dran politisch, die stellen sich ja hier auch.
Das werden wir auch hier weiter verfolgen. Anbauen von Essen, Landwirtschaft hat eben auch immer dann auch mit Ernährung, aber auch mit Essen zu tun. Habt ihr auch mal zusammen dann die Sachen gegessen, die angebaut oder geerntet wurden? Was gab es da für Gerichte dann vielleicht mal?
Also ja, ganz oft bei so Gartenaktionstagen wird ja meistens so ein riesiger Topf aufgesetzt, ein Feuer drunter gemacht und es nennt sich dann Olla Comunitaria, gemeinsamer Suppentopf. Und in Kolumbien, also in der Andenregion, ist ja auch sehr verbreitet, Suppen zu kochen, wo alles Mögliche reinkommt, also unterschiedliche Arten von Kartoffeln, so Wurzelfrüchten, zum Teil Kochbananen oder Yuca mit reinkommen, Hühnchen auch oft und weiteres. Und genau, das nennt sich da in Kolumbien, gibt es ja diesen Klassiker, den Sancocho, der wird dann gern mal da auf dem Feuer gemacht und schmeckt natürlich da so in freier Luft auf dem Feuer auch nochmal viel besser als sonst wo. Genau, also das war. Und da auch nochmal, genau, die Säfte natürlich vor allem, die es dann noch dazu gibt, so aus Lulo und anderen Früchten, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Genau, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen an kulinarischen Genüssen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Biggie. Vielen Dank, Birgit Heunle, Autorin von Räume für Empowerment, urbane und solidarische Landwirtschaft in Bogotá. Ein Fachbuch, das ist, aber man kann es ja auch so, wer sich dafür interessiert, liest sich's, glaube ich, auch gut. Danke, Biggie.
Danke dir für die vielen Fragen.
Sehr gerne.